Noch ist Zeit der guten Vorsätze, aber mindestens der Planungen für 2022 und deshalb frisch hinein in den Bestzeit-Podcast von Philipp Lieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, trainierst du mehr, planst du mehr, läufst du schon oder isst du noch?
Ich war nicht unglücklich, Ralf, dass du heute ein paar Minuten später da warst. Dann war ich wiederum ein paar Minuten später da zu unserer vereinbarten Aufnahme, weil ich zumindest dann noch kurz was Mittag essen konnte, weil mein Vormittag auch recht gut durchgetaktet war. Erst 20 Kilometer gelaufen, kurz mit Felix ein, zwei Business-Sachen telefonieren müssen, Erledigung in der Stadt, dann zurück. Und dann dachte ich so, 15 Minuten wird eng, noch was zu essen, bevor wir jetzt heute aufnehmen. Aber da kam mir das sehr entgegen, dass du auch gesagt hast, du hinkst noch beim Friseurfest. Also ich finde, die blonden Haare sehen cool aus, also hast du gut färben lassen.
Ja, aber es sollten halt dunkle Locken werden und es ist wieder nichts geworden. Ich sage das ja jedes Mal und es wird nichts, ja. Ich sah halt wieder aus wie ein Hippie nach den Feiertagen und wir sind heute an einem Mittwoch unterwegs, ja, da ich ja jetzt ganz bald schon wieder älterer werde, ja, da muss man ja zumindest mal vernünftig aussehen.
Ne? Also für die Leute, die den Podcast hören, hat der Ralf schon Geburtstag. Also
genau, ja, ist schon
gestern
vorbei.
Quasi.
Ist schon vorbei. Ne? Ich bin ja ein 13er-Kind, deshalb, es gibt ja immer zwei Abteilungen. Ne? Die einen, die 13 als Glückszahl betrachten, aus welchem Grund auch immer. Viele natürlich, die an dem Tag geboren sind. Was soll ich sonst sagen? Soll ich sagen, war mein Pechtag oder was? Und dann ja diese abergläubischen Menschen, die mit der 13 nicht anfangen können. Also, denkt dran, im Flugzeug gibt es keine, bei ganz, ganz vielen Airlines keine 13. Reihe.
Habe ich noch nie drauf geachtet.
Hast du nie drauf geachtet?
Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich bin viel geflogen schon, aber da habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet. Geflogen,
aber ich würde mal tippen, dass du noch nie in der Reihe 13 gesessen hast. Es gibt ein paar Airlines, die das haben, aber die europäischen haben es, glaube ich, alle nicht.
Ich werde bei meinem nächsten Flug ganz genau darauf achten, außer ich sitze natürlich in der Business Class, dann kommt man nicht zur Reihe 13, aber das kommt bei mir jetzt auch nicht so häufig vor.
Ja, obwohl, wenn du ja in einem großen Flieger sitzt,
ja, dann,
dann wirst du bei der 13 relativ sicher in der Business Class.
Ja, also, weil die First Class noch davor und dann genau, kommen erst
man,
so
ab 20. Dann kann man 20. Links abbiegen. Ne? Das ist ja immer das Schöne, wenn man links abbiegen darf. Ja.
Ja.
Nee, aber achte mal drauf, die allermeisten haben das immer noch nicht. Also keine Ahnung, im Flugbusiness ist das offensichtlich immer noch so relativ stark verankert. Ja, Freitag der 13. ist ja auch so ein Ding, was halt viele Leute
Absolut.
Treibt. Ja, da passiert auch tatsächlich mehr, weil Leute mehr
versuchen
besonders vorsichtig zu sein und dann Dinge machen, die sie normalerweise nicht machen würden.
Ja. Ja,
deshalb sind tatsächlich ein paar Dinge, die da statistisch häufiger vorkommen. Und das wird dann natürlich mystisch auf den 13. überhöht.
Ja, überhöht, ja.
Ja, aber im Grunde sind Leute, die am 13. geboren sind, echt voll geil und super und
die
keine
Besten,
Ahnung.
Oder?
Ja, und dann noch Steinbock am besten, weißt du, das ist weil wir sind ja jetzt ja gerade in der Steinbock-Phase. Ja.
Das ist richtig.
Bist du so ein Sternegucker? Achtest du auf deine Sternzeichen? Nee, jeden Morgen
also Horoskop lesen? Ich bin Sternzeichen Krebs. Ich könnte dir jetzt aber nicht sicher sagen, wann ich das letzte Mal bewusst ein Horoskop gelesen habe. Tangiert mich tatsächlich gar nicht. Also ich bin auch, ich überlege gerade, ob das irgendwie auf andere Art und Weise sonst der Fall. Ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Hab auch wenig Rituale. Gibt ja auch viele Sportler, ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, die ja so ein gewisses Ritual haben, wie auch immer das aussehen mag, um wahrscheinlich auch so eine Art von Sicherheit dann vielleicht vor dem Wettkampf zu bekommen. Ist aber dann halt immer blöd, wenn aus irgendwelchen Gründen man dieses Ritual, was man sonst einstudiert hat, halt dann nicht so machen kann wie sonst. Also da bin ich ganz, ganz weit weg, muss ich sagen.
Auch nicht so, was ich, Erinnerungen an besonders gute Tage, also dass du sagst, heute vor 2 Jahren war der und der Tag oder der und der Lauf oder sowas. Hast du überhaupt aufgeschrieben? Tagebuch, das sind, wir haben so viele Fragen noch gar nicht geklärt.
Also tatsächlich, ich habe jetzt wieder, das ist natürlich immer zum Jahreswechsel natürlich der Klassiker, ich habe natürlich jetzt ein frisches Excel-File angelegt für also Trainingsprotokoll für dieses Jahr. Das ist irgendwie auch sehr aufregend tatsächlich immer noch.
Ja, also was man früher so als Lauftagebuch in ein Heft reingeschrieben hat.
Genau, ne? Also im ersten, was waren das, F-Kader? Also wir waren sehr klein, vielleicht waren wir da 13 oder so. Also im ersten Landeskader, wo man mal so grob gesichtet wird, da hat man tatsächlich so ein kleines Büchlein bekommen, wo dann halt immer so die Wochen drin waren und so ein paar Zeilen, da konntest du dann reinschreiben, was du trainiert hast. Du konntest reinschreiben natürlich davor noch die Uhrzeit. Dann hattest du so ein Feld für Anmerkungen und du hattest noch ein Feld für, wo man ein Smiley reinmalen konnte, ob es dir gut oder schlecht dabei gegangen ist. So ging das mal los. Also das ist natürlich jetzt schon länger her.
Wir haben da ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch so am Rande schon mal drüber gesprochen. Es ist ja tatsächlich erstaunlich. Du hast ja auf der einen Seite eine starke Verwissenschaftlichung des Trainings, ne? Also ja in alle Bereiche, bis in die Anfänge des Breitensports rein. Ja, also jeder muss ja inzwischen erstmal seine Daten messen und so weiter und so weiter. Ja, ja. Aber es gibt immer noch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Trainer, die mit diesem Rückmeldeprinzip arbeiten. Ja, wo du halt auch nicht konkrete Tempoangaben bekommst, also in wesentlichen Teilen jedenfalls nicht, sondern nur schnell, mittel, langsam. Und dann gibst du die entsprechenden Rückmeldungen, ja, also sagst, war leicht, mittel, hart, unschaffbar, wie auch immer. Und darüber,
schreibst vielleicht noch rein, was für ein Wetter war, genau.
Genau, ne, und darüber das gesamte Training gesteuert wird, weil es ist ja tatsächlich auch so, ja, deshalb plädiere ich ja auch immer, ja, herzliche Grüße. Ich hatte gestern wieder so eine kleine Kommunikation, ja, ich sage aber nicht mit wem. Deshalb plädiere ich ja immer gegen diese runtergeladenen oder aus irgendwelchen schlauen Büchern herangezogenen Trainingspläne, weil die natürlich nichts von dem berücksichtigen, was einen selber gerade in die Fähigkeit versetzt, irgendetwas zu machen. Ja. Weder. Jetzt nehmen wir mal erst die externen Faktoren. Ja, also Sonne, Wind, Temperatur, Gelände etc. Ja, so. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, ich laufe 5 Minuten Schnitt, das kann ja unter bestimmten Umständen total easy sein, weil erstmal das Surrounding alles macht, um das leicht zu machen. Ja. Wenn ich aber bei relativ starkem Wind, ja, mit profiliertem Gelände 5 Minuten laufen will, dann ist das wie 4 Minuten laufen von der Belastung her. Ja, also du hast das ja letzte Woche, glaube ich, auch bei einem, bei dem Schneelauf hattest du das, ne?
Das ist was ganz anderes. Das kannst du gar nicht vergleichen. Ich hatte am Samstag, es war, bevor ich meine Booster-Impfung bekommen habe. Das hatte ich in der Vergangenheit bei den anderen Impfungen auch gemacht, dass ich am Tag davor oder an dem Morgen meistens noch ein bisschen was Längeres gemacht habe. Jetzt nicht super hart oder so, aber halt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde heute nur einmal laufen auf jeden Fall. Die Tage danach ist ja auch erstmal Ruhe angesagt. Also habe ich gesagt, ich wollte zumindest 25 Kilometer laufen. Es war es aber so, das war tatsächlich in der Wetter-App auch angesagt, dass es schneien soll, wobei das ja bei dieser Apple-Wetter-App, das ist so 50-50. Also stehe ich trotzdem um 6:30 am Samstag auf, war noch dunkel, trinke meinen Kaffee, esse ein bisschen was, frühstücke. Dann wurde es so dämmerig, ab 7.30 Uhr gucke ich so raus, denke ich so, ach du Scheiße, es hat ja wirklich geschneit. Und zwar halt Samstagmorgen, so, ich wollte um 8 starten, ich glaube kurz nach 8 bin ich dann losgelaufen. Da ist halt auch noch nicht so viel geräumt. Also vor allem nicht auf den Bürgersteigen. Und dann war so die Abwägung, wie mache ich das jetzt? Kann ich das draußen überhaupt machen? Und ich habe mich dann für die Variante entschieden, durch Schnee laufen, weil ich bin dann auf ein paar Straßen waren schon geräumt. Nur das Problem ist, wenn es halt Minusgrade hat, der frische Schnee, der war halt, so eine Schneeschicht bleibt ja übrig, selbst wenn da ein Räumfahrzeug drüber gefahren ist. Und das ist halt einfach dann sehr stark zusammengedrückt. Das, was da gestreut wurde, tritt sich ja da ein. Und das war eigentlich eher sehr rutschig, muss ich sagen. Also da hast du halt keinen so tollen Grip gehabt. Dann dachte ich mir, also so 25 Kilometer laufen, das ist nicht geil, also das regt mich jetzt schon auf. Und dann habe ich also entschieden, einen Radweg zu laufen, wo ich, oder labert halt, das kennt der ein oder andere auch, ich bin quasi über die eine Donaubrücke gelaufen, dann nach Sinzing rüber und dort kann man einen Labertal-Radweg laufen. Da wiederum war ich der erste Mensch an diesem Morgen, der da Spuren gesetzt hat, was natürlich schön war, man hat eine gewisse Griffigkeit ja gehabt, weil du den Schnee dann sozusagen platt drückst. Aber es war halt ungefähr knöchelhoher Schnee. Also das ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, Ralf, bei mir war es dann in dem Fall nicht der Fünfer-Schnitt, sondern es war halt einfach nur ein relativ unspektakulärer Vierer-Schnitt, den ich da 25 Kilometer gelaufen bin. Aber es war vom Gefühl schon anstrengender auf jeden Fall, weil du natürlich einfach durch diesen Schnee gewartet bist. Und da das ist natürlich essentiell, sowas auch in einem Trainingsprotokoll, wer auch immer dann da drüber schaut oder ob es auch nur für einen selber ist, wenn man dann vielleicht mal sagt, ich schaue mal ein Jahr zurück, was habe ich da zu der Zeit gemacht, damit man das einordnen kann, weil die wenigsten werden wahrscheinlich heute sagen können, heute ist jetzt der 12. Januar, wo wir aufnehmen, was sie am 12. Januar 2020 trainiert haben. Und wenn man da jetzt nur nachschaut und da stand dann drin, ich bin heute 10 Kilometer gelaufen, ja gut, kann ja alles gewesen sein, kann Minusgrade gewesen sein, kann Schnee oder nicht. Und deswegen ist es genau, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr wichtig, wichtig, dass man das halt mit ein paar mehr Angaben versieht, wie halt einfach die Bedingungen an dem Tag waren.
Ja, das ist wirklich schon spannend. Ne? Und dann gibt es ja so viele Don't do this at home, die dann unter allen Umständen diese Trainingsvorgaben, die irgendwo stehen, einhalten wollen. Ja, das, ja. Ist, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das wird ja. Sicher nicht mehr dann die, also wenn es besonders schwer ist. Ja, es kann natürlich auch schwer sein, weil es dir schlecht geht, weil du schlecht geschlafen hast, weil du irgendwas Falsches gegessen hast, keine Ahnung. Ja, weil du Stress hattest oder keinen Stress hattest oder am Tag davor zu hart oder was auch immer oder nicht. Ja, also ich habe immer Probleme, wenn ich 2 Tage, 3 Tage nichts gemacht habe, dann laufe ich wie eine Bratwurst. Ja, das geht überhaupt nicht. Das ist ganz seltsam. Ja, aber
vielleicht
ist es auch nicht seltsam. I don't know, ja. aber da kannst du dann ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt sagst, okay, war ein geiler Tag. Ja, deshalb ist es echt wichtig, dass man sich solche Dinge aufschreibt und nicht meint, dass man immer die Zahlen, die auf irgendeiner Einheit draufstehen, erfüllen muss. Ja, weil 15 mal eine Minute, ja, gibt Zogetraining, ja. Hört sich nicht nur geil an, man wird auch genauso schnell wie Kipchoge dadurch. Ja? Man muss das genauso durchführen, dann wird man genauso schnell wie Kipchoge. Ja, also das ist aber trotzdem ja ein geiles Training. Ja, und das kannst du ja letztlich ohne Uhr machen. Das kannst du rein nach Gefühl machen. Das ist ein super Training, um Gefühl halt auch zu entwickeln. Ja, um für dich selber freies, schnelles Laufen zu entwickeln und nicht hektisch immer zu gucken, ja, wie schnell bin ich jetzt, wie lange noch? Da wirst du ja wahnsinnig, da drehst du ja nur die Uhr rum.
Tatsächlich wird bei mir genau das Programm morgen wieder anstehen, weil da hatte ich jetzt die letzte Zeit auch noch gar nicht groß drüber gesprochen, aber ich hatte jetzt eigentlich schon die letzten 4, 5 Wochen echt ein paar Problemchen mit dem Bewegungsapparat, wenn man so will. Gründe schwer zu sagen, war ja doch ein recht stressiger Herbst für mich, nicht sportlich betrachtet, aber weil einfach sehr viel im Umbruch war, viele Weichen neu gestellt werden mussten, auch was so für mich als Profiathlet, der natürlich über schwerpunktmäßig über Sponsoring-Verträge sich finanziert, da ist natürlich nach Olympia, wo ich nicht dabei war, aber trotzdem ist das halt so, in deren Marketingzyklen läuft da vieles aus, beziehungsweise muss neu verhandelt werden. Das war eine relativ stressige Zeit. Barbara und ich beginnen gerade ein Haus zu bauen. Das ist auch nicht so unanstrengend tatsächlich, das alles einzugleisen. Und ja, irgendwie wollte ich dann auch wieder trainieren, als ich mehr Zeit und den Kopf frei hatte. Und wie es dann so ist, dann, wenn man es will, wenn es einem reinpasst, heißt das nicht, dass dann der Körper wieder so mitmacht. Ich habe ein gutes Niveau, sodass mir halt relativ schnell ein für wahrscheinlich viele okay oder flottes Tempo oder wie auch immer man das definieren möchte, mir relativ schnell leicht fällt. Also ich gehe dann irgendwie gefühlt 3, 4 Mal laufen und dann ist ein 4er-Schnitt halt normal als Dauerlauftempo wieder. Das heißt aber nicht, wenn du längere Zeit halt sehr unregelmäßig trainiert hast oder dass das dann auch der Körper alles gleich wieder so mitmacht. Und ich hatte dann schon vor dem Kühlbrandbrückenlauf irgendwie so das Gefühl, rückenmäßig fühlt sich ganz komisch an. Also so eine gewisse Steifigkeit. Ich war relativ unflexibel. Ja, ich weiß, ich bin auch so nicht wahnsinnig flexibel, aber mir ist aufgefallen, dass es noch viel schlechter ist. Habe ich auch danach gedacht, ob das daran lag, dass ich einfach sehr viel mehr gesessen bin als sonst, weil ich einfach viel mehr klassische Arbeit an einem Laptop, am Büro oder wie auch immer gemacht habe. Und ja, dann ging das halt, hat sich das so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist nicht richtig schlecht geworden, ist aber auch nicht viel besser geworden. Kühlbrandbrückenlauf hat mir Bock gemacht zu laufen, war auch alles cool, aber danach war es relativ viel schlechter und zwar in der Form, dass ich bei meinem linken Oberschenkel, bei der linken Oberschenkelrückseite, klassischerweise nennt man das den Hamstring im Englischen, der war einfach sehr komisch. Also da hatte ich schon das Gefühl, da irgendwas nerval ist da nicht in Ordnung. Das war relativ krampfig. Also wenn du versuchst, oder wenn ich versucht habe, schneller zu laufen, dass es dann immer so ein bisschen so Nervenreize ausgestrahlt hat und das Bein war auch sehr viel weniger beweglich. Und deswegen haben wir dann auch, der ein oder andere auf Instagram wird es ja gesehen haben, weil ich das häufigeren ja auch mal jetzt wieder in München bei meinem Arzt da. Üblicherweise ist das bei mir dann in der Säbener Straße bei den Bayern da und die sind sehr, sehr gut und der hat auch gesagt, ja, du hast irgendwie eine Blockade im Lendenwirbelbereich gehabt und das kann ich jetzt hier nicht genau ausführen, aber da hängt dann natürlich versorgungsmäßig das hier zusammen, dass irgendwelche Nerven dann nicht so arbeiten, wie sie das sollen und dann die Muskulatur irgendwie halt überlastet beziehungsweise dann was abdrückt und das ging jetzt die letzten 4 Wochen auch so, genau wie du gesagt hast, so zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Also das ist dann besser geworden, dann warst du wieder laufen, dann ist es wieder schlechter geworden. Dann hast du wieder einen Tag pausiert, mehr Behandlung gemacht, Physio, Stretching etc. Dann warst du wieder drei Tage laufen, dann hast du wieder... Und genau das ist, was du sagtest, wenn du dann mal zwei Tage Pause hast, dann fühlst du dich an dem Tag, wo du wieder läufst, mental fühlst du dich geil, weil du natürlich Bock hast, endlich wieder rauszugehen und laufen zu können. Aber vom Laufgefühl und von der Ansteuerung der Muskulatur fühlt sich es meistens total fremd und komisch an. Und deswegen kann ich das gerade sehr gut nachvollziehen, weil die letzten drei, vier Wochen ungefähr so ausgesehen haben. Ich konnte alles in so einem lockeren Bereich oder ja, so normaler Dauerlaufbereich, so wie gesagt, jetzt bin ich heute Morgen gelaufen, heute Morgen bin ich 20 Kilometer gelaufen, ich glaube in 3,47, da waren ein paar Höhenmeter mit dabei, das ist jetzt kein Problem. Aber klar, wenn ich dann versucht habe, schnellere Sachen zu machen, dann habe ich relativ schnell die Rückmeldung vom was auch immer, Rücken oder halt von dem Nerv bekommen, dass das noch zu früh ist. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben jetzt Fortschritte gemacht und deswegen morgen möchte ich ganz gerne, ich gucke mal vielleicht heute Abend eher nochmal aufs Thermometer, die Minusgrade helfen da jetzt nicht so viel, morgen würde ich ganz gerne mal so spielerische 15 mal 1-1 wieder machen, um zu gucken, wie ist der Oberschenkel oder der untere Rücken, wie macht das alles mit, weil wie gesagt, 25 Kilometer irgendwie locker laufen, selbst wenn es dann mit Schnee war letzte Woche, das ist nicht das Problem, aber wir haben natürlich trotzdem jetzt nicht die letzte Zeit irgendwie Vollauslastung in Umfängen trainiert, weil wir natürlich auch dem ganzen Zeit geben wollten, dass es sich alles wieder beruhigen kann. Und genauso wenig haben wir jetzt wahnsinnig krasse Intensitäten gemacht. Alles, was zwischen 3,40 und 4 Minuten ist, das war schon okay. Aber es ist jetzt auch kein cooles Gefühl, natürlich, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas so halb ausgegoren vorhanden und da willst du jetzt auch nicht voll draufzimmern. Nichtsdestotrotz wird heute noch ein weiterer Programmpunkt anstehen und zwar werden Felix und ich unsere Flüge buchen nach Kenia, denn das ist jetzt alles mal organisiert und eingegleist und ich freue mich sehr, auch dieser winterlichen Kälte hier dann zumindest mal für 4 Wochen zu entfliehen im Februar. Ich freue mich auf die anspruchsvollen Strecken wieder in Kenia und auch auf die natürlich Trainingspartner, die ich dann dort vor Ort auch wieder haben werde, auch wenn das für mich mit der derzeitigen Form auch eine gute Herausforderung wird. Aber tatsächlich bin ich ja auch, das haben wir auch hier bestimmt schon öfters mal angeteasert, ich bin auch nicht der Wintermensch, es tut mir leid, es tut mir nicht gut auf Dauer. Also ich merke auch oft, und darauf setze ich auch so ein bisschen, selbst wenn ich so latente Probleme irgendwo habe, es ist oftmals fast... ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber es ist fast weg, wenn du einfach wo bist, wo es warm ist, wo Sonne ist, wo man sich einfach dann auch dementsprechend wohlfühlt und deswegen freue ich mich sehr, Ende Januar in den Flieger zu steigen. Ich werde nach Reihe 13 Ausschau halten und dann nach Kenia zu fliegen. Also ich werde sie nicht nehmen, aber gucken, ob sie tatsächlich nicht vorhanden ist.
Ja. Hast du denn deine Routinen eingehalten, ja, damit du gut versorgt bist? Weil wenn du sagst, ja, das ist hier und da und dort, ja, musst du nochmal über deine Nahrungsergänzungsmittel schauen. Ja, damit sind wir bei unserem Partner. Ja, Athletics Green ist auch heute der Präsenter von dieser Folge mit dem besonderen AG1. Ja, für mich ist es inzwischen, ich mache es am besten direkt vor einem Workout, ja, und nehme es mit. Ja.
Ja.
Ich wurde ein bisschen komisch angeguckt beim Silvesterlauf bei der Staffel, ja, weil ich sofort, ja, die Flasche mit dem grünen Trunk und dann immer alle, oh, das sieht aber gesund aus. Ja. Aber erstens, ja, zack rein, weißt du, okay, ja, brauchst dir schon über viele Sachen keine Gedanken mehr zu machen, ja, und fängst halt an zu trinken, fängst an zu regenerieren und tust deinem Körper was Gutes.
Absolut, also ich nehme das jetzt auch über mehrere Wochen sehr konstant täglich und ich habe schon den Eindruck, dass es bei mir sich in gewissen Bereichen bemerkbar gemacht hat. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mich vitaler wieder fühle, was bei mir oft so ein Thema auch im Winter ist einfach, dass man hat halt nicht so viel Sonnenlicht, man ist vielleicht auch nicht so viel draußen wie sonst, man sich einfach immer so ein bisschen wie unter so einer Dunstglocke fühlt. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich fühle mich ein bisschen aktiver tagsüber und vitaler, mag vielleicht auch am Vitamin D hängen natürlich, was ihr bei uns in unserem Special-Angebot quasi kostenlos noch bei einer Bestellung eines Monatsabos mit dazu bekommt, kann man easy mit dieser Pipette in den schon in den Shaker quasi mit reingeben und dann alles durchmischen.
Ich mach's gar nicht in den Shaker, sondern direkt aus der Pipette.
Direkt auf die Zunge, oder?
In die Zunge.
Das geht natürlich genauso, das ist natürlich vollkommen in Ordnung, aber gerade hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast erwähnt, dunkle Jahreszeit, also wenig Sonneneinstrahlung auf der Haut, ist halt auch die Zeit, wo wir hier zumindest in den Mitteleuropa, sage ich jetzt mal, da nicht die Sonne so aufnehmen, dass unser Körper entsprechend Vitamin D produziert. Und das ist halt einfach sehr wichtig für Immunsystem, für so ein, ja, ich sag mal, allgemeines Wohlbefinden und vor allem auch für die Mineralisierung von Kalzium im Knochen. Ich war da schon immer ein bisschen drauf, wie soll ich sagen, vorbereitet, weil ich halt in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere Stressfraktur mir zugezogen habe. Und komischerweise war das immer in der dunklen Jahreszeit, wo man halt eben dementsprechend nicht so viel, zumindest früher nicht so viel, dann auch längere Aufenthalte in südlicheren Gefilden für Trainingslager hatte. Die Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen, AG1 gibt es bei uns mit dem Vorteil, dass ihr diese Vitamin D-Jahresvorrat mit dazu bekommt. Das Ganze könnt ihr bestellen über athleticgreens.com/bestzeit. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen und weiteren Mineralien und Nährstoffen. Das wisst ihr und ihr wisst auch, wo ihr das finden könnt. Ich habe tatsächlich erst, glaube ich, gestern auch noch einen Link für die Leute, die uns auf Instagram folgen und aus welchen Gründen hier nicht in die Shownotes schauen. Es wird in den Shownotes verlinkt sein. Es ist aber inzwischen auch in unserem Linktree auf unserem Instagram-Account nochmal hinterlegt. Also klickt euch da gerne rein, schaut euch das an. Und wer unzufrieden ist, hat auch die Möglichkeit, das nicht nur sofort zu stornieren, sondern auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also überhaupt kein Risiko für euch.
So, und jetzt habe ich, ne, als ich zwischendurch mal kurz aufgestanden bin, Philipp hat schon kurz gedacht, okay, jetzt muss er hier alleine den Unterhalter machen. Ich habe mir jetzt mal mein Trainingsbuch geholt, ja. Ich habe nämlich noch so ein Buch also gehabt, das ist schon ziemlich alt, ja. Guck mal, Philipp kriecht schon in den Monitor rein, weil er die Zahlen
ganz nah am Laptop
will. Er will sehen, was draufsteht. Also erstmal, ja. Ich habe es wiedergefunden beim Aufräumen. Ja, das sind ja so die Klassiker, dass man mal so zu Jahresbeginn mal aufräumt. Ne? Und zwar ist das Trainingsbuch von 2008-2009. Ne? Das ist schon mal cool. Okay. Also da hatte ich relativ kurz mit Triathlon angefangen und habe mich vorbereitet auf meine erste Halbdistanz. Ja, und da muss ich sagen, da bin ich heute noch weit von entfernt. Die bin ich nämlich ziemlich schnell unterwegs gewesen. Das war 4 Stunden 52. Das ist echt nicht so schlecht. Wahrscheinlich komme ich da auch nie wieder hin. Jetzt heulen wir mal ein bisschen wegen des Alters rum. Ne? Aber es wird nicht einfacher mit der Regeneration und so weiter. Ja, das ist leider so.
Bei mir mit Rücken und so weiter. Man merkt das Alter.
Auf jeden Fall am, was haben wir heute, den 12. Ne? Am 12. Januar 2009 habe ich 35 Minuten Dauerlauf, Krafttraining und 45 Minuten Rad gemacht.
Okay.
Deutsch, das schaffe ich heute schon nicht mehr. Ja, also es war gar nicht so schlecht. Und ich habe tatsächlich auch hin und wieder die Bedingungen dazu geschrieben. Ne? Also kalt und sonnig, sehr kalt, minus 10. Da habe ich aber Langlauf gemacht. Ne? Mhm. Das steht da auch. Ja, Schnee und kalt bei 6 Kilometer flott. Ist bei Schnee und kalt auch super. Funktioniert nämlich nicht, ja. Weil man keinen Abdruck hat. Was nimmst du denn eigentlich für Schuhe? Nimmst du schon andere Schuhe, ne? Also profiliertere Schuhe?
Also tatsächlich heute nicht, weil in der Zwischenzeit seit dem Wochenende ein Großteil des Schnees zumindest auf den asphaltierten Straßen weggetaut ist. Okay. Das heißt, da war es in Ordnung. Hatte heute Morgen den Adizero Boston an, also den Boston 10, der neue mit der etwas mehr Sohle auch. Das hat auch soweit alles gut funktioniert. Tatsächlich musste ich aber meine Runde während des Laufs etwas verändern, weil den Schlenker, den ich mir noch vorgenommen hatte durch so ein Waldstück, den habe ich mir dann doch gespart, beziehungsweise musste da abkürzen, weil in den etwas schattigeren Gefilden im Wald, da ist halt das, was immer angetaut war, war einfach blankes Eis. Und ich war noch so ein Bergabpassage laufend, nachdem ich in Atlasberg oben war, ging es ein bisschen runter, konnte schön rollen lassen, dachte ich, oh, jetzt rechts den Schlenker, bisschen Dirt Road und dann runterrollen lassen, Goldberg. Ging nicht, weil mich hat schon fast auf die Fresse gepackt, weil im letzten Moment, als ich so rechts rein cruisen wollte, sehe ich so, Moment, das sieht aber komisch aus. Da dachte ich erst, das sind noch so Schneereste und dann ist mir bewusst geworden, das ist kein Schneerest mehr, das ist einfach kennst du das, so ein welliges Eisschicht auf dem ganzen Weg, wo ich mir dachte, nee, das kann nicht gut ausgehen, die 2 Kilometer da bergab irgendwie. Und dann bin ich tatsächlich ein kurzes Stück über ein Wiesenstück gelaufen und dann wieder auf Asphalt. Also Asphalt ist okay. Tatsächlich, wenn es jetzt wirklich viel Schnee hat, der so ein bisschen festgetreten ist im Wald, aber noch halbwegs griffig, dann würden sich tatsächlich natürlich Trail-artige Schuhe, bei Adidas ist das die, sind das die Schuhe aus der Terex-Riege, da hätte Anna uns natürlich, Anna Hane uns schon ein paar gute Tipps sicherlich auch geben können, sind da natürlich schon besser geeignet auf jeden Fall.
Für die ist Schnee und Eis normales Parkett.
Absolut, allerdings ist die ja gerade tatsächlich, habe ich heute Morgen erst auf Instagram gesehen, ist tatsächlich noch viel nördlicher als wir gerade, nämlich in Norwegen, mit einem Teil des Pro-Team Berlins und die machen aber gerade ein Langlauf-Trainingslager. Ja. Also ich weiß nicht, ob dort auch gelaufen wird oder ob das überhaupt geht, aber ja.
Also jedenfalls habe ich jetzt hier dann in diesem Buch noch mal ein bisschen weitergeblättert, ja, und der Hauptwettkampf war dann im Mai, also Anfang Mai, Anfang Juni, glaube ich, aber muss ich gleich noch mal gucken. Jedenfalls, was schon erstaunlich ist, Ende Januar 5 Tage krank, Mitte Februar 4 Tage erkältet. Dann war ich in Vancouver zu einer Dienstreise. Dann 4 Tage Pause wegen Umzug. 3 Tage Pause erkältet. Dann ist meine Tochter geboren, da habe ich auch 4 Tage nichts gemacht. Das ist schon ganz schön viel, so an Brechungen und Unterbrechungen und Auslassungen. Da wundere ich mich fast, dass ich dann nachher, also es war tatsächlich Juni, Anfang Juni, dann so einen Wettkampf da hinlegen konnte. Und ich bin auch gar nicht so viel gelaufen damals. Ich glaube, man sollte weniger laufen, mehr Radfahren, Philipp, mehr Radfahren.
Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich hoffe so sehr, dass bis Ende Januar oder wenn ich in Kenia bin, alles so weit wieder sich eingegroovt hat, dass ich laufen kann, weil tatsächlich, es ist halt in Kenia, es ist halt geil da zu laufen. Ich sage nicht, dass man da nicht Radfahren kann, es gibt so ein paar Spinning-Bikes, glaube ich, in dem Gym vom Carrier View und ich erinnere mich noch lebhaft an Tom Gröschel, der ja auch hier schon im Podcast bei uns war, an das Frühjahr 2020 und da hatte Tom, er hat es glaube ich auch bei uns gesagt, deswegen kann ich darüber sprechen, ein paar auch ongoing Probleme mit so Ferse, Achillessehnenansatz und konnte halt nicht so viel laufen. Ich glaube, im Prinzip ist er eigentlich überwiegend einmal am Tag gelaufen und noch nicht mal das immer und hat halt stattdessen teilweise 3-mal am Rad auf dieser Rolle trainiert und ja, okay, du hast eine geile Aussicht, wenn du das Ding aus dem Gym rausziehst, so dass es noch halbwegs im Schatten ist, aber zumindest an der frischen Luft und dann hast du dann diese Aussicht runter auf dieses Carrio View, wie der Name sagt, auf dieses Tal, ja, also wo diese 2 krassen Klippenstufen sind und dann guckst du halt von 2400 Meter auf gefühlt wahrscheinlich 1000 Meter runter, das sieht natürlich toll aus, aber wenn du da halt 3-mal am Tag da drauf sitzt, dann ist es halt glaube ich auch nicht mehr so geil, vor allem wenn man natürlich laufen will und Radfahren an sich, ich glaube, die haben ein paar sehr, sehr alte Mountainbikes, von denen maximal eines vielleicht aufgepumpt ist oder irgendwie bremsentechnisch in quasi Betriebsbereitschaft ist. Und ganz ehrlich, die haben eine asphaltierte Straße halt da, die ist okay zu befahren, weil der Asphalt jetzt auch eher so Mountainbike-mäßig ist, sage ich jetzt mal, dass du das schon brauchst. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Dirt Roads, ich müsste fast Tom nochmal fragen, ob die
sprichst,
da...
Du sprichst das halt in deinem Innersten dir permanent runter. Ich merke das schon. Ja. Ja, weil die Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig, ja, mit Gesa, mit Katha Steindruck, mit noch eine Reihe guter Leute, die machen natürlich jetzt schon wieder 6 bis 8 Stunden alternativ. Das ist fast alles auf dem Rad. Ja. Und zwar
Katha
auf
hatte das geschrieben,
ja. Da, ja, das ist so.
Ja, und also auch die, so einem Crosstrainer also, gibt es noch in dem
Chat. Genau. Ja, also das ist schon auch spannend. Tatsächlich habe ich jetzt gestern und vorgestern mich noch ein bisschen umgetan bei Leuten, die vielleicht auch mal ganz spannend sein können bei uns. Es gibt einen Haufen Menschen, die alles Mögliche machen, also von Mountainbike-Backpacking-Touren über Trailrunning bis was weiß ich. Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Tom Pidcock gehört hast. Ja, das ist einer inzwischen der besten jungen Profis auf dem Rad, also ganz, ganz vorne in der Welt beim Straßenrad. Okay. Und der kommt halt vom Mountainbike, ja, und alles Mögliche. Also das ist wirklich ein super Talent. Ist aber schon die großen Touren gefahren und so. Und der soll nach der Cross-WM, die glaube ich in Austin ist, aber da bin ich jetzt schon nicht ganz sicher, soll der eine 5 Kilometer auf Zeit im Nike Headquarter laufen. Ja, also der hat einen Sponsoring-Vertrag mit Nike, ja, und dann fährt er da nach Oregon und läuft eine 5 Kilometer, ja. Und selbstbewusst, wie die Jungs sind, ne, also auf jeden Fall unter 15.
Das wäre, also ich will jetzt keinem Radfahrer hier zu nahe treten, aber das wäre für mein Verständnis, also wenn die meisten Radfahrer so gut laufen können, wie ich Radfahren kann, dann stelle ich mir das schon jetzt nicht so easy vor, sage ich jetzt mal. Aber ich lasse mich gerne überraschen, weil 15 Minuten, also für euch zu Hause, ihr wisst, Dreier Schnitt, 20 km/h, muss man eine gute läuferische Fitness haben. Und zu, was ja wichtig ist und gerne mal unterschätzt wird, ein Radfahrer ist wahrscheinlich nicht gewohnt, sein Gewicht natürlich so abzufangen, wie man es beim Laufen halt machen muss. Also diesen Impact, den hast du ja beim Radtraining nicht. Ich weiß aber nicht, vielleicht ist das noch das Geheimnis hinter der Geschichte, ob er nicht vielleicht sowieso auch neben seinem Radtraining ab und zu mal für sich laufen geht, dass er so ein Feeling hat. So.
Ich muss es nochmal gucken, aber irgendwas stand da, dass er halt irgendwie schon ein bisschen Lauftraining macht. Okay. Also dass sie natürlich einen Motor haben, also eine aerobe und sicher auch anaerobe Leistungsfähigkeit, klar, die erstaunlich ist. Da müssen wir nicht diskutieren, alleine ja aufgrund der Länge. Ja, wir haben das ja schon mal gesagt, du trainierst ja zeitmäßig als Laufen sehr viel weniger, als ja, wenn du jetzt noch Radfahren machen könntest, weil der Einfluss halt auf die vor allen Dingen ja Bewegungsapparate ganz anders ist. Aber ich meine, der macht irgendwas, nur trotzdem, das ist halt ja einfach schnell. Ja, und das klar, ohne ein Tempotraining, vielleicht macht er jetzt auch ein Tempotraining, I don't know, ja. Nur was schon spannend ist, dass halt Mountainbiker immer stärker in alle möglichen Bereiche reinkommen, weil die vom Training her ist das natürlich, auch von der Wettkampfbelastung her, ist das anders als Straßenrad oder dergleichen mehr, weil die ja eine viel kürzere Belastungszeit haben. Ja, die haben vielleicht 50 Minuten, eine Stunde. Da ist natürlich Vollgas dann in der Zeit. Das heißt, die haben halt eben auch eine sehr, sehr hohe VO2 Max. Ja? Ja, ja. Das heißt, die kommen natürlich dann eben in allen anderen Ausdauerbereichen auch gut zurecht. Ja, klar. Also, du musst es natürlich motorisch halt auch noch umsetzen. Ne? Und ich nehme ja mal an, dass der dann da auch noch Spikes ankriegt. Also, das ist ja dann auch nochmal ungewohnt. Ja, ob der nächsten Tag gehen kann, ist halt die Frage. Ja? Das stand übrigens auch in meinem Trainingsbuch drin. Nach dem Wettkampf ging es mir nicht so gut und ich hatte Achillessehnenschmerzen. Da fing der Scheiß schon an.
Ja, wäre natürlich die Frage gewesen. Damals natürlich alles noch Schuhe ohne Carbon. Wahrscheinlich sehr dünne Schuhe damals gehabt, oder?
Ich weiß gar nicht, was ich da anhatte, ehrlich gesagt.
Da also hast du noch kein Strava so genutzt, Ralf, oder? Weil in Strava kann man natürlich Strava seine Schuhe immer eintragen zu denen.
Ja, das habe ich aber auch nie gemacht. Ich habe selbst mein Fahrrad nicht eingetragen. Also das habe ich nicht gemacht. Nee, ich überlege gerade. Also so ganz dünne Schuhe hatte ich gar nicht. Oder habe ich ungern benutzt, weil ich da auch so mit den Füßen nie so richtig gut zurechtgekommen bin. Nee, da habe ich wahrscheinlich irgendwie so einen Trainingsschuh. Okay. Ja, ASICS Trainer, das war ja so, der DS Trainer war ja so ein sehr gebräuchlicher Schuh Evergreen damals. Ja, ja. Ich glaube, den habe ich da angezogen, ja. Auch kein Risiko, weißt du, wenn du das erste Mal sowas machst, dann einfach kein Risiko eingehen und einfach den Schuh benutzen, den man sonst halt auch anhat. Ja, weil ich meine, wenn das ging ja da um Ankommen, ja. Also ja, um die Erfahrung einfach mal zu machen. Und da machst du ja jetzt nicht deine Experimente, was die Schuhe angeht. Und so viel bin ich ja, wie ich gesagt habe, auch gar nicht gelaufen davor. Plus, es hat dann geregnet an dem während des Rennens hat es geregnet, also während des Laufens, nicht während des Rennens, während des Laufens. Ja. Ich bin bei Sonnenschein ins Wasser gesprungen, in so einem See halt, und dann so bei gemischt Rad gefahren und am Ende des Radfahrens fing es an zu laufen. So, und dann hast du den kompletten Halbmarathon im Regen gehabt, ne? So leichter Nieselregen, was für mich perfekt war, weil dann wirst du nicht so warm. Ne? Also dann heizt du im Körper nicht so auf. Aber da willst du ja keine Experimente mit Schuhen haben, ja, dass du dann halt eben wie Blasen kriegst oder dergleichen, das ist ja noch viel schlimmer.
Aber bist du vor dem Halbmarathon innerhalb der Halbdistanz schon mal einen Halbmarathon gelaufen? Oder war das eine Premiere in der Premiere?
Nein, ich bin tatsächlich vorher schon mal einen Halbmarathon gelaufen.
Okay.
Aber langsamer, ne? Also Solo-Halbmarathon langsamer als da, weil man ist natürlich schon in diesem Metabolismus drin, ne? Also ja, du hast halt diese Anfangslaktatbildung und sowas, das hast du nicht. Plus du bist halt natürlich schon im schwerpunktmäßig Fettstoffwechsel.
Ja, ne?
Und da läuft man eigentlich entspannter und vor allen Dingen hast du diesen Übergang nicht, ne? Also wenn du dann wechselst in den mehr Stoffwechsel über Fettstoffwechsel, dann das merkst du dann nicht mehr. Nee, ich hatte tatsächlich vorher auch, glaube ich, nur einen wirklich längeren Lauf, so über 14 Kilometer als Koppeleinheit dann. Ja? Ich habe sonst relativ viel so kurze Koppelsachen gemacht, ne? Also keine Ahnung, 55 Minuten laufen und dann dann nochmal eine Stunde Radfahren, weißt du, solche Sachen. Da habe ich relativ viel gemacht. Ne, aber nicht lang gelaufen. Also ich bin kein einziges Mal, das habe ich eben nochmal nachgeschaut, ich bin kein Mal über 14 Kilometer gelaufen vorher.
Das ist dann also...
Ja, aber ich hatte da immer auch schon so latent, weißt du, so ein bisschen Stress mit der Sehne.
Mhm. Ja, dann wolltest du es auch in der Vorbereitung jetzt nicht noch weiter nicht, provozieren.
Nicht,
forcieren.
Ja. Nicht, dass du dann ja, halt ja. wieder mehrere Tage da gar nicht laufen kannst oder schlecht oder vielleicht dann das Ding dadurch killst. Ne? Das kann auch schnell passieren.
Absolut. Du hast es vorher schon gesagt, in Bezug auf die Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig bzw. seiner Frau Katrin Dörre-Heinig, die sind tatsächlich mit einem großen Teil, kann man wahrscheinlich sagen, der Langstrecke-Marathon-Bundeskader. Die sind derzeit in Kenia schon, ich glaube bis Ende Januar. Ich glaube, wir werden uns fast die Klinke in die Hand geben. Wer, sage ich jetzt mal, interessiert ist, wie es da so aussieht, trainingstechnisch, der kann natürlich einem der Protagonisten oder Protagonistinnen da gerne mal folgen. Wie gesagt, Gesa Krause war bei uns schon im Podcast. Die ist vor Ort. Katharina Steinruck ist vor Ort. Von den Männern Tom Gröschel, der bei uns schon war, ist vor Ort. Und noch viele mehr. Ihr werdet dann über deren Profile bestimmt noch andere Leute finden. Da kriegt man, glaube ich, schon ganz guten Einblick, wie es da so ist im Training. Es ist ja generell gerade Trainingslagerzeit. Sehr viele, ich sag mal, kürzer orientierte Läuferinnen und Läufer sind ja derzeit in Monte Gordo. Das ist in Portugal, in der Algarve, also Südportugal an der spanischen Grenze. Da war ich in der Vergangenheit auch schon in jüngeren Jahren, sage ich mal, bestimmt schon... Boah, ich weiß nicht, ob 12 Mal reicht. Also oftmals ist man ja dann im Januar mal hingefahren für 2 Wochen und dann meistens im Februar nochmal, um halt so dieser kalten Jahreszeit hierzulande zu entfliehen. Und da ist meistens so eher die Mittelstrecken bis 5000 Meter orientierten Läuferinnen und Läufer vor Ort, auch durch, glaube ich, wahrscheinlich die Bundeskader Mittelstrecke. Auch da gibt es interessante Einblicke. Da ist zum Beispiel Hanna Klein, da, ja, wer ist noch, Maximilian Thorwirth und viele andere, Robert Baumann, sind da gerade am Trainieren, ich glaube auch 800 Meter Läufer. Das ist auch natürlich, wer zumindest visuell mal hier dem winterlichen Alltag entfliehen will, kann da bei den Leuten vorbeischauen. Und ja, ist natürlich für uns auch so ein Punkt, über Saisonplanung zu sprechen. Das wird ja bei euch wahrscheinlich auch aktuell sein. Meine Saisonplanung, zumindest fürs Frühjahr, nimmt mehr und mehr Gestalt an. Der erste Step wird jetzt mal sein, die Zeit, die ich noch hier bin in Deutschland, zu nutzen, um wieder in einen vernünftigen Trainingsrhythmus reinzufinden. Und dann steht natürlich erstmal Kenia an als großer Grundlagen-Ausdauerblock. Da geht es erstmal darum, wieder sich an hohe Umfänge zu gewöhnen. Dann bin ich tatsächlich schon am Schauen. Ich würde ganz gern im März ein Rennen machen nach Kenia, primär mal als Fitness-Check, damit man mal unter reellen Bedingungen ein Feeling hat, wo stehe ich gerade. Und das ist auch ziemlich genau so Halbzeit in Vorbereitung auf einen Frühjahrsmarathon. Der steht bei mir noch nicht fest, wird aber was Spätes sein. Wie gesagt, ich hatte ja zuletzt ein paar Probleme, wo jetzt volles Training nicht zugelassen haben. Insofern wird es irgendein Marathon Ende April sein. Das könnte Hamburg sein, das könnte aber vielleicht auch Wien sein. Da gibt es ja noch ein paar andere Optionen. Da müssen wir gerade mal schauen, was noch auch an Gruppen, also an potenziellen Pace-Gruppen im jeweiligen Marathon so vom Veranstalter unterstützt wird. Die Österreicher haben ja auch ein paar starke Marathonläufer mit Lemavok Ketema oder mit Peter Herzog, die ja auch durchaus interessante Bestzeiten haben. Und Berliner Halbmarathon, der ist natürlich als jetzt Neu-Berliner, der ich jetzt bin, natürlich schon fest eingeplant, ist ja klar, aber ich bin immer noch auf der Suche nach einem passablen Rennen im März, weil das, was ich im Hinterkopf hatte, was ich wieder gerne gemacht hätte und in der Vergangenheit häufig schon gemacht habe, das wurde jetzt auch verschoben, es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, das war wohl schon vor 2-3 Wochen, nämlich der Barcelona-Halbmarathon, der wäre eigentlich am 6. März gewesen. Ist jetzt irgendwie am 3. April, ich weiß nicht genau, das Statement der Veranstalter ist auf Portugiesisch, ich schließe mal daraus, es wird irgendeine Mischung sein aus, wir haben Angst, dass Corona uns die Veranstaltung verhagelt oder keine Ahnung, ob jetzt die drei
ich
Wochen...
Ich habe ganz kurz eine Frage.
Ja.
Der Veranstalter vom Barcelona Halbmarathon hat die
ich meine
auf Portugiesisch. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber du
willst es mir sicher erklären. Ja, also die Spanier, die Katalanen kommunizieren gerne auf gerne Portugiesisch. Also ich meine natürlich auf Spanisch, aber
es kam dir spannend
mein Spanisch
vor.
Ist nicht war so gut.
Katalanisch.
Ja. Deshalb, ja, da muss ich mal gucken nach einer Alternative. Ich glaube, da gibt es in Europa schon noch ein, zwei Sachen. Den Haag ist normalerweise auch immer sehr früh im März noch. Der S7-Marathon hat ja, glaube ich, auch eine halben dabei. Also da gibt es ein paar andere Optionen, da muss ich mal noch gucken. Aber tatsächlich geht es jetzt schon wieder los. Das ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden. Weißt du, so frisch von der Booster-Impfung denkst du dir, yes, ich bin wieder ready für alles, egal, Trainingslager, Wettkämpfe, komme, was wolle, alles super. Und dann geht's aber schon wieder los jetzt, wie die letzten Jahre, einfach, dass jetzt schon die ersten Veranstaltungen wieder hin und her geschoben werden. Ich vermisse wirklich, ich gehöre hoffentlich noch nicht zu der Generation, die so meint, immer, früher war alles besser. Aber ich genieße schon den Gedanken daran, dass es früher so Zeiten gab, da hast du in den Kalender reingeschaut, da standen Wettkämpfe drin und du hast einfach den Wettkampf dir ausgesucht und dann konntest du den einfach machen. Bist da einfach, hast dahin trainiert, bist dahin geflogen, konntest das machen. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, selbst in 2022 leider nicht. Bin sehr gespannt, wie dieses Frühjahr aussehen wird im weiteren Verlauf, ob diese März- und April-Termine so umsetzbar sind. Ich möchte eher nicht so dran denken, wie es letztes Jahr war. Gut, das war noch vor den flächendeckenden Impfmöglichkeiten, aber da gab es ja sehr ausgewählte Marathons, leider nur. Und ich hoffe immer noch auf große Veranstaltungen wieder für alle, so wie es wir im Herbst zumindest teilweise ja hatten. Ich lasse mich überraschen.
Also ich bin ja auch eher so ein spontaner Typ. Ja, das hat natürlich auch mit meinem Job zu tun, dass ich nie so genau weiß, ob ich jetzt da kann oder nicht kann. Deshalb sind so mittel- und langfristige Planungen immer schwierig bei mir. Ja, also klar, so die groben Pfeiler habe ich schon im Kopf, aber dann kann trotzdem mal was dazwischen kommen. Deshalb frage ich auch sehr gerne kurzfristig bei Veranstaltern an. Ja, da haben die auch richtig Spaß dran, dass dann so Kapalken wie ich kommen und dann so am Freitag nochmal rasch fragen, ne? Ist noch ein Startplatz frei? Seit Monaten Ausverkauf, Warteliste, weißt du, solche Nummern. Ja, da haben die richtig Bock drauf. Aber vielen Dank an alle, die das schon möglich gemacht haben. Ja, hin und wieder geht es halt leider nicht anders bei mir. Ja, deshalb ist das natürlich eine andere Herangehensweise, aber ich bin ja auch kein Profi, der eine andere Zielsetzung hat. Ja. Ich habe aber für dich schon mal in die Nominierungsrichtlinien 2022 reingeschaut, weil die nämlich gerade veröffentlicht wurden, ne, Anfang der Woche.
Hast du schon auswendig gelernt? Darf ich da kurz mal wieder einen kritischen Kommentar dazu abgeben? Weil ich habe auch gestern da reingeschaut. Hast du schon auswendig gelernt? Ich habe mir zumindest mal das für mich Relevante nochmal angeschaut. Ich habe gestern, wirklich gestern, Ralf, ich habe gestern die Nominierungsrichtlinien auch aufgerufen, nochmal ein paar Sachen gecheckt, was so die Thematik mit WM und EM anbelangt. Da gibt es jetzt wirklich den Passus auch, dass du auf keinen Fall...
Ich kenne schon auswendig.
Du darfst auf keinen Fall doppeln, 10.000 Marathon. Könnte sein, dass ein gewisser Flieger, ein gewisser... Ich wollte das damals machen, 2018, weil ich beide Qualis hatte und das eine war am ersten Tag und das eine war am letzten Tag, aber das wurde ja dann auch vor Gericht geklärt und wurde leider zugunsten des Verbandes
entschieden. Der Richter hat gesagt, ist Schwachsinn, gehen Sie wieder nach Hause oder was?
Der Richter war ein richtiger Trainingswissenschaftler und meinte, genau. Herr Flieger, ich glaube, das kann man so nicht machen. Tatsächlich hat das ja damals Daniele Meucci gemacht und zwar sehr erfolgreich bei der Europameisterschaft 2014 in Zürich. Der ist nämlich zunächst mal Vierter geworden über 10.000 Meter. Das ist nämlich ein gutes Zeichen, dass das geht. Und dann ist er am Sonntag noch Marathon-Europameister geworden. Also rein vom Abstand von einer knappen Woche ist das schon machbar, wenn du natürlich ein Marathon-Training machst. Du wirst nicht so endscharp, sage ich jetzt mal, über einen 10.000er an so einer Linie stehen können, dass du dann vielleicht noch einen 1.000er in 2.30 hinten rausknallst. Das, glaube ich, ist tatsächlich nicht möglich. Aber ich glaube, dass man das grundsätzlich kombinieren kann, halte ich für machbar. Wurde damals anders beschieden vom Gericht, beziehungsweise da wurde halt leider dem Verband attestiert, dass die da das immer auslegen können, wie sie wollen. Aber seitdem gibt es in jeder Nominierungsrichtlinie den expliziten Passus, den sehe ich jedes Mal.
Das ist der Fliegerpassus, ja.
Genau, der springt mich an, dass das auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Und tatsächlich, was auch noch mit drin steht, ist ja, dass es, das ist nämlich bei anderen Nationen, glaube ich, nicht so zwangsläufig, aber beim DLV steht jetzt auch drin, dass auf jeden Fall ausgeschlossen ist, dass du WM und EM den Marathon laufen kannst. Und das, glaube ich, ist auch nur sehr schwer möglich. Das reden wir ja von 4 oder 5 Wochen nur zwischendrin. Also das ist schon, glaube ich, jetzt fraglich.
Ich meine, da steht halt auch noch was anderes dahinter und das macht ja auch Sinn, nämlich eine Fokussierung der Kräfte halt auf die entsprechenden Geschichten. Tom Grüschel hat ja hier schon gesagt, er will auf jeden Fall WM laufen, weil er es in seiner Palmares noch nicht stehen hat, also soll er das auch machen. So, wenn der jetzt zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, ja, oder Richard Ringer sagt, okay, ich melde für beides. und schau, mal, und schau mal, wie es mir geht. Dann schließt das ja erstens weitere Starter halt aus, ja, also weitere potenzielle Starter aus. Und es macht ja im Kopf schon was mit einem. Ja, wenn du diese beiden Optionen hast. Ja, ja. Also ich meine, du kennst das selber. Wie oft erscheinen Namen auf Startlisten bei internationalen Läufen mehrere Wochen in Folge? Da weißt du schon, was im Kopf passiert. Ja,
ja, ja, ja.
Nämlich, sie sind nämlich nicht ganz klar, was sie wollen und wo es hingeht. Manchmal ist natürlich auch klar, wenn du die Situation gehabt hast wie letztes Jahr, ja, und bringst dich dann halt vielleicht irgendwie so kurzfristig noch in Form, dann weißt du nicht, brauche ich vielleicht jetzt noch 2, 3 oder 4 Wochen. Dann kann dir das helfen. Ja, ist ja auch bei einem normalen Lauf nicht so dramatisch. Nur bei Nominierungen für Meisterschaften, wo die Zahl eben dann doch klein ist, kann das für andere halt eben blöd sein. Ne?
Ja.
Also das Auffälligste war natürlich, ja. Hast du noch einen Fliegerpunkt gefunden?
So ähnlich. Weswegen ich eigentlich einhaken wollte, habe ich jetzt gar nicht angebracht, aber das kommt jetzt noch. Und zwar, wir haben jetzt hier den 12. Januar und diese Nominierungsrichtlinien, die waren zumindest zum 31.12. waren sie noch nicht online. Ich weiß nicht, wie lange sie online sind, und das ist ein Kritikpunkt, den muss ich einfach bringen, weil das habe ich auch in der Vergangenheit schon gemacht. Wieso kann man den Nominierungsrichtlinien 2022 erst im laufenden Jahr rausbringen? Also es gibt ja auch andere, sage ich jetzt mal, Disziplinen, die nicht Sprint sind, die nicht Hochsprung sind, deren Saison ist halt erst im Mai, Juni, Juli. Okay, fair enough. Aber zum Beispiel diese Marathon-Geschichten und all das, was halt, oder für die Geher, ne, hatten wir jetzt auch Jonathan Hilbert hier, wo du ja A, mal nicht so viele Wettkämpfe machst über so eine Streckenlänge, dann ist das ja schon gut, wenn man das irgendwie alles noch etwas früher wissen würde, sage ich jetzt mal. Wie solche, auch hier EM, gibt es ja diese Team-EM noch drumherum. Wie sind da die Modalitäten? Dass das nicht möglich ist, auch im Jahr 2022 nicht, das vor 15 Jahren war es genau das Gleiche. Aber da ändert sich auch nichts irgendwie. Und da denke ich mir halt manchmal.
Es hat ein bisschen gedauert, bis alle die Faxe bekommen haben.
Wahrscheinlich, so stelle ich es mir wirklich vor. Wie kann man denn also, das sind ja eigentlich Experten am Drücker, möchte man meinen zumindest, aber ja.
Ja, also bevor wir gleich nochmal auf die spezifischen Marathon-Unterschiede dazu sprechen kommen, ne, ich habe noch so viele Fragen an dich. Hast du gelesen, dass einer der erfahrensten und erfolgreichsten deutschen Leichtathleten der vergangenen fast Jahrzehnte, also Jahre, ja, langen Jahre, jetzt eben genau an diesem Punkt, nämlich an der Schnittstelle zwischen Cheftrainerin Annette Stein und Trainer und Athleten vor allen Dingen kommunikativ wirken soll?
Ich habe was gelesen, das ist aber wiederum ein bisschen ein gefährliches Halbwissen, und zwar gibt es 2 Positionen, die doch da jetzt irgendwie geschaffen wurden. Ich habe aber noch nicht genau begriffen, A, was ist ihre konkrete Aufgabe, und B, was ist der Unterschied zwischen ihren Funktionen? Das eine ist doch, also glaube ich, Julian Reuß.
Das eine ist Julian Reuß. Julian Reuß wird sich halt, also für alle, die Julian Reuß vielleicht nicht auf der Pfanne haben und überlegen, welchen Marathon der zuletzt gelaufen ist, ist natürlich der schnellste deutsche 100-Meter-Läufer der letzten, weiß nicht, 15 Jahre bestimmt.
Sehr lange, auch lange Karriere
gehabt für einen Sprinter. Er hat einen tollen Abschluss gehabt mit einer fantastischen Staffelleistung.
Absolut.
Hat da eine ganz junge Crew in Tokio komplett angeleitet und mitgenommen und sind da super gelaufen und hat da seine Karriere beendet. Und der wird jetzt diesen kommunikativen Part bekleiden, und ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Besetzung ist. Ne? Weil erstens ist der jemand, der diese Fähigkeiten, glaube ich, mitbringt. Ja, also andere Menschen überzeugen, mitnehmen, halt auch Sorgen, Nöte, Ängste, was auch immer, mitnehmen aus dem Athletenkreis, aber eben auch aus dem Trainerkreis. Ja, aber das ist ja auch, das sind einfach sehr, sehr viele Menschen in so einem Verband. Und das halt an die sportliche Leitung zurückspiegeln. Also das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Position. Ich habe das Gefühl, dass da sogar noch 2, 3 Leute in dieser Position durchaus wirken könnten. Mhm. Weil das haben wir schon mal gesagt, Leichtathletik ist halt im Prinzip ja eine Ansammlung von sehr unterschiedlichen Sportarten. Das ist zwar alles ein Sport, aber was haben Hammerwerfer oder Sprinter mit Gehern und Läufern gemein? Ja, mit Johnny Hilbert haben wir sehr viele gemeinsam. Gemeinsamkeiten zu Laufen festgestellt.
Total.
Ja, die Folge läuft übrigens ganz toll, war auch ein wirklich super Gesprächspartner.
Absolut.
Ja, und dann hast du eben sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Probleme, sehr unterschiedliche Sachlagen. Ja, diese Sportarten sind halt so unterschiedlich, dass da gar nichts parallel ist. Ja, was sollte ein Hammerwerfer jemals oder ein Stabhochspringer in Kenia? Nix. Also Urlaub machen, ja, Safari oder so. Ja, sonst macht das ja keinen Sinn. Also von daher ist das ein ganz, ganz cooles Ding. Und das andere ist der, jetzt habe ich den Vornamen vergessen.
Michael Pohl.
Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar. Ja,
genau.
Und der wird vor allen Dingen, weil er eine entsprechende Ausbildung auch hat, der wird im Controlling sein und da vor allen Dingen den Leistungssport-Etat mit in das Controlling überprüfen, koordinieren, wie auch immer. Also der wird da in diesem Bereich. Das ist eine ganz andere.
Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Also was da die genaue
Aufgabenstellung. Aber der hat auch eine ganz andere berufliche Qualifikation dahinter. Ja, und auch das ist, glaube ich, ein vernünftiger Ansatz, dass man sagt, okay, wo werden Mittel vernünftig eingesetzt?
Ja, absolut.
Das ist ja ein etwas, was du auch immer wieder sagst, sehr essentieller Punkt für Verbände, ja. Und ja, letztlich für alle möglichen Bereiche, aber für Verbände eben auch, ja. Wohin streust du halt Bundesmittel, ja, und das sind in dem Fall Steuergelder, ja, damit sie sinnvoll wirken können und wirklich halt auch Dinge bewirken können, ja. Und das ist, sind schon zwei sehr, sehr coole Geschichten, ne? Ich wollte aber nochmal zurückkommen auf Januar. Hast du eigentlich schon mal dann einen Wettkampf auch in Kenia gemacht?
Nee.
War der so gut oder was?
Nein. Also das Problem ist, dass, glaube ich, ganz wenige Menschen sich vorstellen können, wie es wohl ist, in Kenia einen Wettkampf zu laufen. Also das Nächste, was ich hatte zu einem Wettkampf mit einer Startnummer, ist einfach die Erfahrung, Dienstag oder Donnerstagmorgen, ich glaube, es ist Donnerstagmorgen, sich mal zu dem einen Treffpunkt in dieser Kreuzung hinzustellen, um 8.30 Uhr oder wann das auch ist, und sich mit 200 Kenianern auf ein Fahrtspiel einzulassen. Da kriegt man schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Und das sind irgendwelche random Kenianer. Also da kenne ich viele nicht, logischerweise die große Mehrheit nicht. Ja. Wie ein 200. Wettkampf wohl sein könnte. Ja, also das ist ganz normal. Also das ist, ich glaube, Dienstag und Donnerstag machen die teilweise Fahrtspiel. Ich glaube, Donnerstag ist die kleinere Gruppe. Da hatten wir damals was Längeres gemacht. Und Dienstag hatten wir damals dieses Klassiker 1-1. Ich glaube, 20 mal 1-1. Ich habe aber nur 15 geschafft. Also, weil du rennst halt über Stock und Stein in der Höhe und mit hoch und runter. Da rennst du halt in der schnellen Minute einen 240er Pace oder sowas. Solange bis du halt aus den Latschen fliegst. Also, ja, das ist halt, da bist du nicht vorne.
Jetzt nochmal, ihr trefft euch an einer Kreuzung, also an einer Straßenkreuzung. Aber Dirt Road oder noch normale Kreuzung?
Es ist eine Kreuzung an der, also du läufst praktisch für die Leute, die schon mal in Iten waren, du läufst, folgst dieser Hauptstraße durch Iten durch, da kannst du nicht falsch abbiegen und dann unten in dieser einen Mulde, aber das sind bestimmt so 4-5 Kilometer außerhalb dann, geht's links weg. Und da ist ein großer Felsen auch und das ist der Fahrtleck-Treffpunkt für die. Es gibt halt verschiedene Trainingsgruppen in Iten und das ist so diese Open, wie soll ich sagen, Trainingsgruppe, wer da ist, ist da. Und da ist halt einfach eine Zeit ausgemacht und Open so Stage, unpünktlich. Ne? So unpünktlich.
Bei den Künstlern nennt man das Open Stage.
Ja. Genau, also da, so unpünktlich die sonst oft sind, da ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, pünktlich zu sein, weil pünktlich losgelaufen wird, also mit dem Fahrtspiel. Und keine Ahnung, wer der Trainer da ist, das war so ein, ich sag jetzt mal Spielertrainer-Dude, der ist da auf den Felsen hochgestiegen, hat irgendwas gesagt, hier in Kenianisch, Englisch hier, 20 mal 1-1. Dann hast du irgendwie gehört, wie 200 Uhren da irgendwas programmiert haben. Und dann wurde halt gesagt, ja, jetzt geht's los. Und dann hast du immer, und das ist dann auch interessant, es geht zum Glück mit der langsamen Minute los, weil damit sich dieser Tross in diesen etwa nur 3 oder 4 Meter...
Gedacht, weil sonst wäre es ja wie ein Start zu... Also dann kannst du ja auch eine Startnummer mitnehmen. Nimmst einfach eine Startnummer mit.
Genau.
Geh doch mal das nächste Mal dahin, nimmst einfach mal ein Startnummernband mit oder ne, machst dir eine Startnummer aufs Trikot und stellst sie mir in der Startnummer
hin.
Mal gucken, was die anderen sagen.
Schon wenn du mit einem Singlet ankommst als Weißer, wird das, glaube ich, als Provokation aufgefasst. Also wenn du da nicht in einer Halbtight und einem T-Shirt kommst, wie alle anderen 200, sage ich jetzt mal, dann wird das schon als Provokation aufgefasst. Und generell ist es ja so, du merkst ja, dass keiner von denen will hinter einem Weißen laufen, weil das verirren sich halt auch bei jeder Fahrtspielrunde wahrscheinlich nur so 5 bis 8 Japaner oder Mitteleuropäer dahin, der Rest sind halt Kenianer und kenianische Frauen auch, also selbst die sind ja einfach nur geisteskrank stark. Und dann rennst du da los und du merkst, sobald dann diese, also es setzt sich in Bewegung, 3 Meter breiter, 4 Meter breiter, sehr ausgewaschener Weg. Und dann ist ja aber so, nach 50 Sekunden oder nach, ja, 55 Sekunden fangen ja 200 Uhren an zu piepsen mit diesem Countdown. Und dann ist halt einfach feuerfrei. Sowas habe ich noch nie erlebt. Du siehst fast nichts. Also es ist eigentlich auch echt gefährlich, weil du siehst auch keine Steine, weil du bist dann mitten in diesem Getümmel. Es staubt unfassbar krass, diese rote Staub. Du hast das später in den Augenlidern, im Mund, auf den Zähnen, in der Nase, wenn du deine Nase putzt. Es ist voller Staub und versuchst irgendwie da mitzuschwimmen. Aber jeder will ja dich überholen, weil du ja offensichtlich kein Kenianer, sondern ein Musungu bist.
Musungu heißt das?
Musungu heißt, glaube ich, so weißer Mann, großer weißer Mann quasi.
Weißbrot. Ja,
genau.
Was man hier und so das auch Weißbrot sagt. Ja?
Ist halt krass. Aber es gibt tatsächlich Crossfit-Kämpfe.
Du bist so auf. Kopf größer.
Ich stech da natürlich raus. Das war, ich weiß auch, dass das mit Johnny mal war, wo ich das allererste Mal gemacht habe und dachte, was ist das für eine Grenzerfahrung? Also Jonas Koller, für die Leute, die nicht wissen, wer Johnny ist, der ist ehemaliger Trainingsgefährte von mir sozusagen, guter Freund, der sehr bayerisch aufgewachsen ist, aber als Findelkind, als Waisenkind damals aus Äthiopien im Säuglingsalter adoptiert wurde von seiner jetzigen Familie, war damals in diesen Bürgerkriegswirren irgendwo am Straßenrand gefunden worden, man weiß nicht, was mit den Eltern war, ist ein sehr unterhaltsamer junger Zeitgenosse, ist vor allem sehr bayerisch aufgewachsen, das erwartet man jetzt nicht unbedingt, wenn man ihn das erste Mal sieht, also spricht auch breitestes Bayerisch und ich sag mal, Äthiopier und Kenianer sehen auch anders aus, aber er sticht da natürlich nicht so sehr raus wie ich und als wir dann da so das zweite, dritte Mal diese Belastung hinter uns hatten und in dieser Trabpause, die ist wirklich bei den Kenianern tatsächlich sehr, sehr langsam. Das ist vielleicht ein 5er-Schnitt, vielleicht 5,30, wirklich ganz langsam. Das komplette Kontrastprogramm zum schnellen Teil. Lief Johnny neben mir und dachte halt, da dachte ich mir auch so, du hast sonst nichts Besseres zu tun jetzt. Oder was ich so am nach Luft ringen und er dann neben mir so zeigt mit dem Finger auf mich, Musungu, Musungu. Und auf einmal sind halt alle, die um mich rum waren, haben nochmal mehr Gas gegeben, um mich auf jeden Fall abzuhängen. Und ich dachte so, danke, Johnny.
Du musst dir direkt ein T-Shirt machen. Das Raumschreiben. Hat ja bis dahin auch keiner gemerkt, dass du da der andere Junge warst vom anderen Spielplatz.
Zum Thema T-Shirts, da sieht man auch sehr interessante T-Shirts. Du siehst auch T-Shirts von irgendwelchen zweitklassigen Volksläufen aus Deutschland. Also da habe ich mich auch oft gefragt, wie hat dieses T-Shirt den Weg mal nach Kenia gefunden? Aber wahrscheinlich, weil jemand da laufen war und dann wie ich ja auch einen Teil von meiner Ausrüstung jedes Mal dann dort lasse, meine Schuhe oder ein paar von meinen Ausrüstungssachen für die Jungs, die sich das halt nur schwer kaufen können. Siehst du auch sehr, also Schuhe, die, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man Schuhe so ablaufen kann. Also die haben wirklich gar keine Sohle mehr. Es ist einfach abgeschmürgelt quasi, aber in Kenia, wenn man halt geht sich keine Schuhe...
Geht guter Schuh durch.
Ja. Genau. Ja. Bis der nicht komplett auseinanderbricht, aber ja.
Sag mal, aber du musst schon eingelaufen da ankommen, weil sonst da wird ja kein Einlauf mehr statt, ne? Also du joggst da irgendwie
hin. Ich jogge da hin und dann habe ich meistens noch so 10 Minuten, wo du ein bisschen stretchst oder so und dann guckst, was da die Ansage ist. Das zweite Mal, wo ich habe das nur zweimal gemacht, weil das ist wie ein Wettkampf halt in der Höhe. Das zweite Mal war halt... ich war so frustriert, weil beim ersten Mal...
aufnehmen das nächste Mal? Das ist doch total
ich
geil.
Ich versuche Felix mit einem Motorrad mitzunehmen. Ja. Genau, Felix soll sich so einen Motorrad-Taxifahrer mitnehmen und dann soll er versuchen, das mal zu filmen. Es ist so, beim ersten Mal mit diesem Minutenprogramm war ich echt irgendwie frustriert, dass ich das nicht geschafft habe. Ich habe, glaube ich, nur 15 Mal geschafft und ich war dann komplett Game Over. Also ich bin dann irgendwo im Nirgendwo gewesen, weil ich kannte die Runde davor nicht, die wir da gerannt sind. Ich habe es ja nicht geschafft, mit der Spitzengruppe sozusagen anzukommen. Also war ich irgendwo im Nirgendwo gestrandet und bin da durch den Busch marschiert halt. Ne? Also weil abgestoppt, muss mir 2 Minuten durchschnaufen. Dann habe ich gedacht, na gut, was mache ich jetzt? Jetzt marschiere ich halt mal den Weg weiter lang und werde sehen, wo wir da rauskommen.
Und du bist dann nicht weiter gelaufen.
Ich war kaputt. Also
du sollst so auslaufen.
Das habe ich dann schon gemacht. Ich wollte aber erst eine Stelle erreichen, wo ich mich wieder ausgehen kann. Weil sonst kann es ja sein, du rennst da 10 Kilometer in die falsche Richtung oder so. Und dann
kommen diese Tiere mit den längeren Zähnen.
Also tatsächlich, die kenianische Mentalität ist auch so, die rennen, also alle rennen, alle 200, die da stehen, rennen so schnell sie können, so weit vorne, wie sie können. Es geht bei denen nicht darum, das Programm zu schaffen, sondern, das habe ich aber erst, während ich das erste Mal gemacht habe, begriffen, dass ich am Struggeln war und dachte mir, boah, wenn wir so weiterrennen, ich glaube, ich schaffe das nicht alles. Also, was mache ich denn jetzt? Und habe mich da eher so im ersten Drittel versucht aufzuhalten. Und dann haben aber auch plötzlich, teilweise vor mir, also vollkommen unerwartet, es sind einfach Leute stehen geblieben. Einfach stehen geblieben. Ich bin fast in die reingerannt das erste Mal. Und dann dachte ich, was machen wir? Was ist denn hier los? Jetzt sind die verletzt oder so? Nee, also wenn dann halt da Leute dabei sind, für die das Tempo zu schnell ist, die hören halt nach 8 auf. Und dann war es das mit dem Training. Dann ist halt, heute konnte ich 8, morgen mache ich 9, so ungefähr. Und dann habe ich erst begriffen, dass wir ziemlich schnell, also nach 10 hat sich sehr schnell ausgedünnt, also nach Halbzeit von dem Programm. Und ich habe aber wiederum gemerkt, ich komme jetzt ja nicht mehr mit bei denen vorne, weil das Problem bei einem Fahrtspiel ist natürlich, wenn du das nicht alleine machst, sondern mit anderen, dann ist es ja so, die schnelle Minute ist um, man trabt wieder eine Minute locker. Wenn du aber schon einen Rückstand hast in dieser Minute, hast du ja weniger Pause, weil du versuchst natürlich dann trotzdem in deiner Pause wieder aufzuschließen, damit du in die nächste Belastung zusammen reingehst. Und das funktioniert natürlich nur ein paar Mal und dann geht's halt nicht mehr. Und als ich dann da irgendwie durch diese Feldwege mit 3, 4 Lehmhütten links und rechts und durch die endlose Weite da gestapft bin, habe ich halt irgendwann vor mir so 2 Spätzle gesehen, die aussahen, als wären die gerade bei mir auch da am Laufen gewesen. Und ich war etwas schnelleren Schrittes unterwegs und hab dann da aufgeschlossen und dann sagst halt kurz, ja, Jumbo, und die gucken dich halt ein bisschen verdutzt an und dann haben die so das Gespräch so ein bisschen gestartet, weil wir in die gleiche Richtung halt da querfeld einmarschiert sind, und dann hat er gefragt, ja, wo ich so herkomme, was ich so mache hier gerade, und ich so, ich war hier gerade laufen, aber ich hab's nicht geschafft.
Ich war hier gerade laufen, du hast versucht zu sterben, ja. Nicht, du warst ja gerade laufen.
Und dann hat er gemeint, ach cool, ja, was ich so laufe, und ich so, ja, ich eigentlich so Schwerpunkt Marathon, aber klar, auch mal Halbmarathon, ich war da in Vorbereitung auf Barcelona, und dann hat halt er so gemeint, ja cool, was so meine Bestzeit ist, und dann habe ich gesagt, ja, so aktuell noch 63, ich hoffe, dass ich unter 63 bleiben kann. Das hat dann damals tatsächlich auch geklappt, und dann habe ich halt so gemeint, um diese Konversation so ein bisschen am Laufen zu halten, ja, und was macht ihr so? Ja, sie laufen auch, eher so 10 Kilometer Halbmarathon. Dann habe ich halt gefragt, was ist deine Bestzeit? Und er so, ja, 60. Und ich so, what? Einfach so 60? Also es ist halt einfach so random, irgendwelche Leute, die du gar nicht kennst, einfach.
Aber es gibt tatsächlich ja sehr, sehr viele Kenianer, die um die 60 laufen können, ne?
Der andere meinte, ob ich Ulm kenne, da ist er mal 10 Kilometer gelaufen. Und ich sagte, ja, klar kenne ich Ulm, das ist ja nicht so weit weg bei mir. Ja, schöne Stadt, da ist er mal gewesen, ist 10 Kilometer gerannt. Und ja, und dann mit dem bin ich dann irgendwie mitmarschiert, bis ich mich irgendwann wieder ausgekannt habe, beziehungsweise die mir gesagt haben, hier links geht's irgendwann wieder, wenn du da lang läufst, geht's nach Iten zurück.
Dann bist du wieder an der Kreuzung.
Da bin ich da wieder zurückgelaufen. Und lange Rede, kurzer Sinn, weil wir Ralf hat gleich noch einen Physiotermin. Das hat mich trotzdem so gefrustet, dass ich das nicht geschafft habe, dass ich das ein zweites Mal machen wollte. Also 2 Tage später am Donnerstag war ich wieder da und ich dachte.
3 Tage später?
2 Tage sogar nur. Es war Dienstag und Donnerstag.
Nach dem Motto, wenn schon unvernünftig, dann richtig.
Genau, das war noch lange für die Leute, die jetzt hier zuhören. Später. Vor Renatos Zeiten, das war so ein bisschen Freestyle zu der Zeit.
Ich kann sagen, das war Trial and Error oder was?
Genau, da dachte ich mir halt, das hat schon, also das ist eine Herausforderung. Jetzt schauen wir mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle muss ich mal kurz eingreifen. Mach das bitte nicht, bitte nicht.
Immer maximal trainieren. Und dann dachte ich mir, wir machen wieder das gleiche Programm. Also ich war halt blauäugig. Ich dachte mir, wir gehen da hin. Es ist wieder eine Minute mal, also was weiß ich, 10, 15, 20 mal Minute, Minute.
Ja, und du hattest Spikes an, hattest vernünftig gegessen vorher und ein Singlet an.
Ich war zumindest mental darauf vorbereitet, was mich hier erwarten wird. Ich hatte vorher keine Vorstellung, wie die das machen. Und dann haben die aber gemeint, sie machen 5x5,2, glaube ich, oder 6x5,2. Also 5 Minuten hart und 2 Minuten locker. Und ich dachte mir nur so, what? Also ich meine, was? Das ist ja noch viel, also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man länger noch, also so hart rennen kann. Was sich herausgestellt hat, war dann, dass natürlich die 5 Minuten von denen auch langsamer gelaufen wurden. Die sind natürlich nicht in 2,40 gerannt worden. So, trotzdem ist halt die Pause.
In 2,45.
Ja, ja, ein bisschen langsam, aber die Pause war halt trotzdem sehr kurz gefühlt. Mhm. Und was aber cool war, die Gruppe war sehr viel kleiner an diesem Donnerstag, da waren es keine 200, ich würde sagen die Hälfte der Leute, und die hat sich ganz schnell ausgedünnt, dass wir nur noch so 20 Leute waren, und so nach 3, 4 Belastungen war ich halt wirklich der einzige Nicht-Kenianer, der da noch so halbwegs am seidenen Faden dabei war, und das war dann schon cool, weil dadurch, dass man halt dann da schon zweimal da war und die, für die bist du ja irgendwie ein Exot, du stichst ja dann raus und dann die kannten einen halt schon vom Sehen und dann haben die mich tatsächlich während des Programms eigentlich immer angefeuert. So in der Pause, come on Musungu, you can do it, just stick with us, we will do this together. Das war halt dann schon geil und ich habe tatsächlich mit denen dann durchgezogen. Das war schon schön. Weil dann,
vielleicht auch mal so ein T-Shirt, my name is Philipp oder so. Ja,
und dann dachte ich bei denen halt auch, das ist halt so eine total ausgedachte Runde. Wir kommen dann wieder da ungefähr raus, wo wir mal angefangen haben oder zumindest irgendwo halbwegs in der Nähe von Iten. Aber die rennen halt einfach teilweise querfeld ein. Wenn das Programm um ist, ist bei denen Training aus, wird abgestoppt und dann geht man einfach. Und dann, also wirklich, das war auch so ein Ding, ich bin jetzt ja da kein Local, ne? Also es war damals mein erster Kenia-Besuch, 2019 war das ja schon. Du bist irgendwo, du hast keine Orientierung, das ist so ein weites Land, du siehst so Lehmhütten mit so einem, wie so diesen Strohdächern, da hast du ja keine Orientierung, weil wenn da drei, gefühlt alle halb Kilometer eine ist oder so. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich geh jetzt einfach mal mit denen mit, keine Ahnung, wo die jetzt zu Fuß hinmarschieren und dann gehst du halt mal eine halbe Stunde einfach durchs kenianische Hinterland, bis dann irgendwann wieder so eine halbwegs normale Straße irgendwo ist und ich meinte so, ich würde jetzt wieder langsam mal Richtung Iten müsste ich mal, so welche Himmelsrichtung etwa muss ich da jetzt mal laufen, um da mal zum Mittagessen zurückzukommen. Also ja, freue mich drauf. Ich freue mich auf viele neue solche Geschichten jetzt dann wieder.
Sag mal, hast du an irgendeinem Punkt vielleicht mal darüber nachgedacht, dass wenn Leute neben dir waren, die 60 als Bestzeit hatten?
Das wusste ich ja vorher nicht.
Ja, aber ich will beim zweiten Mal, ja, dass wenn du da mitbretterst, du auf jeden Fall nicht im Low-Intensity-Bereich unterwegs bist, also auf keinen Fall im Grundlagenbereich. Also ich hab ja genug Leute, die ich permanent verfolge, ja, wo ich immer denke, ey Leute, das ist doch, ihr macht zweimal in der Woche ein Rennen, ja, also in Relation zu eurer Laufzeit oder zu den Lauftempi, die dann in den Wettkämpfen stattfinden, ja, da denke ich immer, und dann denke ich, ja, okay, vielleicht haben sie diesmal einen anderen Ansatz und dann schaue ich wieder bei den Rennen und nein, sie haben keinen anderen Ansatz, ja, sie trainieren im Prinzip immer im selben Tempo oder in einem sehr ähnlichen Tempo, das dann nachher auch das Renntempo ist.
Ja.
Also das war unter Renntempo, was du da gelaufen bist.
Da bin ich auch total ehrlich. Also das ist natürlich, also es war, das vielleicht muss man dazu sagen, es war zum Ende des ersten Mal Kenias. Also es war jetzt nicht irgendwie die ersten Woche, sondern ich glaube, es war so dritte Woche, vierte Woche, also kurz vor Rückreise eigentlich, bevor ich mich überhaupt sowas getraut habe, weil die ersten zwei Wochen war ich im Alltagstraining, sage ich mal, so bedient, überhaupt über diese Hügel und in der Höhe zu laufen, dass daran gar nicht zu denken gewesen wäre. Und ob das jetzt zu 100%ig smart war, ist auch eine berechtigte Frage, aber da war es dann halt auch so ein bisschen der Adventure-Faktor, glaube ich. Du warst dann das erste Mal in Kenia, hattest dann irgendwie so ein bisschen Anschluss zur ein oder anderen Trainingsgruppe und hast dann auch gedacht, ja, okay, krass, das sind halt einfach Leute, die ich kenne die gar nicht und dann kriegst du ja mit, dass das solche krassen Leute sind. Das hat natürlich einerseits motiviert, andererseits war es auch Ansporn, irgendwo zu gucken, wie komme ich da mit? Und auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Experiment so oder auch gleichzeitig Erklärung für mich, warum die halt teilweise so krass sind, wenn die hier sind, weil wenn du dort in diesem Gelände, in dieser Höhe und das jetzt ja nicht nur einmal, sondern regelmäßig, jede Woche, solche Einheiten machen kannst, ja, dann ist mir teilweise schon klar, wie so verrückte Zeiten irgendwo in Deutschland auf asphaltierten Straßen flach nicht in der Höhe zustande kommen, weil da ist so eine Dichte einfach da. Wie gesagt, da war jetzt keiner dabei, da war jetzt kein Eliud Kipchoge dabei, da war jetzt kein Geoffrey Kamworor dabei oder sowas, sondern das waren irgendwelche random Dudes mit Laufshirts von irgendwie Ulm oder gefühlt, keine Ahnung, was sonst für Volksläufe hier aus der Gegend, mit Schuhen, die haben kein Profil mehr und die rennen da so rum. Da siehst du einfach, was das für eine Armada ist, auch an nachwachsende Armada, weil das zieht ja immer neue Leute, neue Talente und für die ist das der mögliche große Sprung auch raus aus der Armut oder halt überhaupt in Rennen hier in Europa. Das war sicherlich auch auf jeden Fall Adventure-Faktor dabei, sowas einfach auszuprobieren.
Hin und wieder muss man einfach ja mal Bungee-Jumping machen, ne? Das muss man nicht absolut jede Woche machen, aber hin und wieder muss man das mal machen. Ne? Also auf jeden Fall, diese Schilderung so tief von dir hatte ich so noch nicht. Ich hatte jedenfalls Spaß gerade. Wir wollten so über so viele Sachen heute noch sprechen, ja? Können wir alles gar nicht machen, ihr Lieben, ja? Weil Philipp hat schon gesagt, ich muss jetzt gleich noch los, weil ich habe einen Physiotermin und was da man nicht auslassen, wenn man ihn hat, einen Physiotermin diese Tage.
Beste.
Ja, absolut. Ist nämlich das Allergeilste, genau. Ja, woran müssen wir noch denken? Wenn ihr zufällig mit sehr vielen Menschen an der Straßenkreuzung seid, fragt vorher nach dem Programm.
Ja, ja absolut.
Wenn ihr jetzt schon eure Bestätigung für sämtliche Marathons dieser Erde habt, ja, herzlichen Glückwunsch. Und nein, ich werde nicht in Berlin, Hamburg, Boston, Wien oder sonst wo laufen. Ja, aber ein Halbmarathon könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also toi toi, bis jetzt bin ich ganz gut unterwegs mit meinem Laufen. Ja,
bist du schon mal Berlin gelaufen?
Nein, ich bin noch nicht Berlin gelaufen. Ne? Da habe ich allerdings das Problem, der ist am 3. April, richtig?
Genau.
Ah, da könnte ich sogar eventuell können.
Weil du kannst ja natürlich nie den Marathon laufen, weil du logischerweise andere, noch bedeutendere Aufgaben hast, nein, nämlich das
Rennen zu kommentieren. Ich kann den nicht laufen, weil er in meinem Kopf nicht vorkommt.
Das natürlich auch, aber ich sag mal, der Halbmarathon in Berlin ist ja auch schon ein sehr cooles Experience, so einen Teil der Marathonstimmung aufzusaugen, weil das ist natürlich trotzdem, ist es nicht die gleiche Strecke, merkt, ja, ich weiß.
Gerade und so. Philipp Flieger in eine kleine Challenge reinpressen will. Mal schauen.
Ich sag mal, mal schauen. Ich könnte noch kurzfristig möglicherweise über meine Connections einen Startplatz organisieren.
Ich habe dir doch gerade schon so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Ne? Am Freitagabend rufe ich da an.
Du kennst ja auch alle relevanten Leute, die da ja, für nicht zuständig alle, sind.
Aber in dem Fall würde ich mal sagen, habe ich eventuell
ist
ganz
möglich.
Gute Karten.
Das glaube ich auch.
Wenn du gutes Wort für mich einlegst. Ja. Und nicht sagst, wenn der anruft, sofort auflegen.
Nein, das würde ich nie machen.
Mal gucken, aber irgend so eine Schweinerei muss man ja noch machen, bevor ich dann, danach ist ja dann Trainingscamp, danach ist ja dann erst Ostern. Ja,
richtig.
Da darf man ja ruhig auch mal als Guide ein bisschen fitter hinkommen, das ist schon in Ordnung. Und dann im Frühsommer nochmal irgendwas machen. Ne? Aber weiß nicht, ob ich eine halbe Distanz mache, vielleicht mache ich auch nur 2, 3 olympische Distanzen, da ist dann die Regeneration danach nicht so lang.
Ja,
der Aufwand
ja.
Vorher nicht so. Ne?
Weil dann für die Vorbereitung.
EM und WM ist der Sommer ja relativ zu. Da kann man dann nicht so viel machen. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Macht auch dann keinen Spaß, wenn man nicht fit ist, macht das ja alles keinen Sinn.
Ja? Nee, man will ja dann schon auch
performen.
Ja, entsprechend vorbereitet hinkommen.
Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, versuch du mal wieder die Beine schnell voneinander zu kriegen. Ja,
und, ja ich bin sehr gespannt für morgen.
Nicht das Dehnen vergessen. Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt vor morgen, ja, wie es sich anfühlt, schon wieder ein Jahr älter zu sein.
Ein Jahr älter
ja,
zu werden,
dann,
ja.
Dann morgen, ja, denk dran, 13 ist eine ganz tolle Zahl. Und Steinböcke sind sowieso total super. Ja, einfach tolle Menschen. Fantastisch, ja.
Absolut.
Und dieses sibyllinische Grinsen, na, diabolisch heißt es, nicht sibyllinisch.
Diabolisch.
Ja, gut, ihr Lieben, geht rauslaufen, was auch immer ihr macht. Manchmal auch langlaufen, das ist auch cool. Ja, aber weißt du was, weil du es vorhin gesagt hast, ich liebe ja, wenn es trockener Neuschnee ist, ne, und es so leicht knirscht, ja, und so trocken fest knirscht, das ist zum Laufen schon auch geil. Da kann man nicht so schnell laufen, hast du recht, aber so zum Laufen, ne.
Fürs Feeling ist schon cool.
Ist das schon cool, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten ab in die Sonne, ne?
Genau, genießt euer Wochenende mit, bist du am Wochenende im Einsatz? Das können wir vielleicht noch kurz anteasern, bevor wir uns hier verabschieden.
Ich habe einen schwierigen Einsatz dieses Wochenende, ganz schwierig.
Wo bist du?
Soll zu meinem Leib- und Magenverein. Schalke nach der Winterpause.
Schalke nach der Winterpause, schwierig. Aber kein Wintereinsatz, weil da hat man die letzten Wochen ja auch sehr regelmäßig
im Ersten verfolgen können. Das ist jetzt tatsächlich wieder zu den Olympischen Spielen ab Anfang Februar.
Okay. Ja, dann in diesem Sinne, Leute, geht raus, lauft und genießt vielleicht den ein oder anderen Sonnenstrahl, wenn ihr einen erwischt. Heute in Regensburg zäh gewesen, aber ich setze aufs Wochenende.